Ja. Wollen wir weitermachen? Einige Kommilitonen werden dann vielleicht auch noch nachkommen. Wollen wir uns noch mal ein paar weitere Beispiele anschauen? Wir haben ja jetzt ganz wenige Beispiele gesehen. Noch ein bisschen Bildershow aus ganz anderen Anwendungsbereichen. Natürlich ist es nicht die einzige und singuläre Aufgabe der Computergrafik, Menschen darzustellen. Aber es ist eine besonders herausfordernde. Und warum das besonders herausfordernd ist, ist Ihnen hoffentlich klar geworden, weil Ihr visuelles System so funktioniert, dass Sie jede Künstlichkeit sofort als künstlich identifizieren. So, zu einigen weiteren Begriffen. Multimedia ist ja vielleicht ein Schlagwort, heute nicht mehr ganz so wie vor 10, 15 Jahren. Aber es ist eigentlich etwas, was aus der Welt der Computergrafik kommt. Wir werden diesen Namen Ivan Sutherland noch häufiger hören. Und ja, he had a dream, oder er hatte eine Vision. Und er sagte, okay, the screen is a window, through which one sees a virtual world. Also auch diese Begriffe hat er damals benutzt, 1963 oder 1965. The challenge is, die Herausforderung ist es also, to make this world or that world, diese virtuelle Welt, so dass sie real aussieht, look real, act real, sound real und feel real. Also ich würde sagen, look real haben wir in ganz, ganz vielen Fällen ganz oft erreicht. Act real, ja, auch einiges mit sogenannter künstlicher Intelligenz, gerade in Computerspielen. Sound real, klappt auch ganz gut. Feel real, ja, da haben wir unsere Schwierigkeiten. Natürlich gab es da auch viele Ansätze, monströse Sachen, also Handschuhe, in denen in den Fingerkuppen kleine Ströme fließen sollten, die dann das Gefühl erzeugen, dass sie etwas anfassen. Das ist auch so, das funktioniert also auch ein bisschen. Allerdings so richtig funktioniert es nur dann mit einem Exoskelett, das dann an ihren Fingern zieht. Also sobald sie ein virtuelles Objekt anfassen, dürfen sie ja nicht weiter, ne? Ja. Das können Sie auch außen machen, das heißt, hier außen ziehen irgendwelche Fäden an Ihren Fingern, dann haben Sie wirklich das Gefühl, Sie fassen etwas an. Aber das ist eine Technologie, das ist, möchten Sie nicht wirklich benutzen, das funktioniert nicht wirklich. Also das Feel Real ist quasi aufgeschoben. Aber das macht eigentlich nicht Multimedia aus, sondern Multimedia hatten Sie im Fernsehen seit 50 Jahren. Was? Sie hatten die Kombination von Bild und Ton und dann Teletext oder wie das hieß, textuelle Darstellungen. Ne? Der wirkliche Unterschied ist die Interaktion, die Möglichkeit mit dem Inhalt zu interagieren, und das ist eben die Vision eben auch von Ivan Sutherland. Also den Namen werden Sie noch hören, häufiger. Und da haben wir viel, viel gemacht. Also das ist eine Sache, die ist 10 Jahre alt, aber da, wo wir so einen chemischen Reaktor da simuliert haben und dann auch in unterschiedlichen Phasen, also der erzeugte dann solche Bilder und dann konnte man auch sehen, warum da bestimmte Sachen passiert und für wen war das gedacht. Naja, das war so für Chemiearbeiter gedacht, weil dieser Reaktor ist ziemlich groß, also ungefähr halb so groß wie dieser Saal, und er erzeugt Kunststoffe, und wenn irgendetwas mal, und zwar im Durchflussverfahren, also irgendwo flossen hier Gase und Flüssigkeiten rein und oben kam dann der körnige Kunststoff raus. Passierte jetzt irgendetwas, dann musste der Anlagen Mensch in der Lage sein, diesen Reaktor also von Hand zu fahren. Und machte er das nicht richtig, dann stockte der Kunststoff in diesem Reaktor. Und die einzige Möglichkeit, das dann da wieder rauszukriegen, war, das Ding aufzuschneiden. Also, und zwar so einen Reaktor so groß wie diesen Raum. Das heißt, die Leute mussten es wirklich können. Aber niemand konnte es üben, weil dann hätte man das auch wieder aufschneiden müssen. Und da so ein Trainingsreaktor hier, Christian Seiler war damals einer der Hauptautoren für diesen Zweck, um es zu trainieren. Das Ding wird jetzt auch in Indien eingesetzt, an vielen Stellen der Welt. Andere Trainingssimulatoren, so Warten, das war die U-Bahn. Das ist übrigens wirklich der, oder war der Stand, ich glaube, das war so 2004, 2005, der U-Bahn von Bilbao, wo man dann eben lernen konnte, da in diesem Kontrollcenter U-Bahn zu steuern. Okay. Oder auch in der Chemie waren wir viel unterwegs. Da sehen Sie dann interessanterweise, es gibt natürlich nicht nur immer eine Abstraktionsebene. Ah, da sind ja Bioinformatiker. Schön, was sehen Sie denn da? Bitte? Ja, okay, die Blutplättchen, die erkennt man gut, ja. Ne, das Ding, was ist das? Oder das, das ist alles dasselbe. Und auch das hier ist auch wieder dasselbe. Das soll sein ein, ja, in sehr unterschiedlicher Darstellung. Sie sehen es hier, ein Antikörper, circa, steht ja oben links, 16.000 Atome. Können Sie so darstellen, da sehen Sie aber nicht das wirklich Wichtige. Das wirklich Wichtige sehen Sie hier recht schön. Das sind nämlich hier diese Schwefelbrücken, hier sind auch so ein paar ganz kleine gelbe Dinger drin und diese rötlichen Wurmfortsätze da. Und was sind das? Das müsste natürlich, Bioinformatiker müsste das faszinieren. Das sind nämlich Zucker oder Zuckerreste. Und anhand dieser Zuckerreste unterscheidet der Körper zwischen eigen und fremd. Ja, und entsprechend reagieren dann die Makrophagen und fressen es auf oder nicht. Mithilfe dieses Antikörpers, die Unterscheidung zu machen, ist das etwas Eigenes oder ist das etwas Fremdes, passiert mit diesem komischen, da anheftenden Zuckermolekülen. Und das sind eben bildliche, aber symbolische Darstellungen, also wie Sie es in einem Biochemiebuch finden könnten. Ja? Solche Art von Darstellungen. Haben wir auch viel gemacht. Oder wir haben zum Beispiel mal für die Firma Merck erklärt, wie eigentlich diese LC-Displays, also von Ihnen möchte ich nie hören, den Begriff, mit dem Sie sich offenbaren, dass Sie Stotterer sind, ja? Nämlich, dass Sie sagen LCD-Display. Dann sagen Sie nämlich Liquid Crystal Display Display. Okay, also LC-Display hat der damalige, Bundespräsident gesehen, also die Firma Merck hat denen das vorgeführt und hat ihm das vorgeführt, wie so ein LC-Display funktioniert. Und dann hat er sich das angehört und dann hat er gelogen und gesagt, er hätte es verstanden. Zum ersten Mal. Nie im Leben hat der Kerl das verstanden. Aber er hat es akzeptiert, dass es gute Arbeit war. Warum war es gute Arbeit? Weil das weltweit das erste Mal, das ist auch in Chemiebüchern dann publiziert worden, wir die ersten waren, die diese Kristalle und die Vorgänge richtig dargestellt haben. Weil leider hatte sich in der Literatur, so ist das manchmal in der Wissenschaft, eine fehlerhafte Darstellung eingeschlichen. Und der eine hat vom anderen abgeschrieben. Vielleicht haben ein paar Leute gemerkt, dass das fehlerhaft ist und eigentlich gar nicht zu verstehen. Aber wie gesagt, Fehler sind beständig und setzen sich fort. Aber hier, das Ding macht das richtig, zeigt sogar unterschiedliche Technologien. Ich glaube, ist heute noch auf der Merck-Seite und zeigt halt, wie wirklich diese Displays zusammen, wie das funktioniert. Okay, müssen wir uns jetzt nicht lange schauen. Haben aber später etwas gemacht. Ich sagte schon, Lacke können auch sehr spannend sein. Das sind vor allen Dingen diese Metallic-Lacke oder Lacke, die nicht allein auf Absorption beruhen, also die Pigmente, sondern die Interferenzen nutzen. Ohne jetzt Ihre Physikkenntnisse zu strapazieren und zu sagen, was ist eine Interferenz, ist eine andere Möglichkeit, Farbe zu erzeugen. Sie können entweder Licht einfach wegsaugen oder Sie können es mit Interferenz an manchen Stellen verstärken, an anderen abschwächen. Und das kann man eben, wenn Sie solche Pigmente haben, dann ist das durchaus schwierig, das zu machen. Also wir haben sehr, sehr viel in dem Bereich gemacht. HCI wird Sie unter Umständen noch beglücken, wenn Sie im Wintersemester dann da schauen. Übrigens rechts so ein paar historische Instrumente. Wer war der Erfinder der Maus? Das sollten Sie dann auch wissen. Duck, Engelbart und übrigens so dieser Holzkasten da mit diesem großen Rädchen daran. Das war die erste, das war der Prototyp seiner Maus. Okay. Sutherland Sketchpad, da tritt er wieder auf. Also er hat noch auf dem Oszilloskop das erzeugt. Wir werden uns das anschauen. Aber jetzt noch etwas zu dem Begriff Visualisierung. Der war eben schon aufgetaucht in dieser schematischen Darstellung. Die Visualisierung ist so ein Transformationsschritt, der das hier macht. Der solche Sachen erzeugt. Und das hat eine sehr, sehr große Bedeutung. Also auch Schreiben. Wenn Sie schreiben, visualisieren Sie eine Lautsprache. Sie visualisieren in diesem Fall. So, und das kann man ein bisschen abstrakter fassen. Schaut man rein, was ist Visualisierung? Ist der Vorgang der Sichtbarmachung von Materie, Energie, Information oder Prozessen. Okay. Hier in der Informatik wollen wir natürlich vor allen Dingen Daten, Informationen. Ich hoffe, es gibt niemand unter uns, der den Unterschied nicht ad hoc sagen könnte. Die wunderbare Vorlesung Daten, Information, Wissen in PRG 1 müssten Sie ja alle kennen. Okay. Oder Modellen, das ist unsere Aufgabe. Und, ja, warum ist das so wichtig? Warum tun das selbst Komponisten, dass sie Töne so visuell, das heißt visualisiert darstellen? Weil das unser stärkster Kanal ist zum Gehirn. Ja, und es ist klar, wenn Sie sehr musisch sind, sehr geübt sind, dann lesen Sie die Partitur und Sie hören es trotzdem. Also es geht. Das ist diese Stärke. Und da nochmal ein Spruch von Descartes. Ja, Imagination. Und wir hatten eben schon, es muss nicht immer real sein, das Bild. Oder Visualisierung. Und besonders die Benutzung von Diagrammen. Er war ja sehr in der Renaissance sehr darauf aus, alles physikalisch dann eben auch zu beschreiben, haben einen entscheidenden Anteil an der wissenschaftlichen Forschung. Und das ist bis heute so. Nicht nur der naturwissenschaftlichen Forschung, sondern allgemein. Und es gibt zwei Hauptaspekte. Das muss man sich einfach klar machen, warum dieser Kram, diese Visualisierung eine solche Bedeutung hat. Das erste ist, etwas sichtbar zu machen, was eigentlich so nicht sichtbar ist. Und damit wird der Computer, und das ist ganz realistisch gesprochen, zu einem modernen Mikroskop oder modernem Teleskop. Das war in der Renaissance, war das die Möglichkeit, Sachen zu sehen, die man vorher nie sehen konnte, weil sie entweder zu weit weg waren oder zu klein waren. Und das war etwas, was die moderne Naturwissenschaft erzeugt hat. Und heute ist es so, dass wir einen neuen Quantensprung machen. Wenn Sie ein MRT, wer hat schon mal ein MRT, also Magnetresonanz bekommen? Ja. Da haben Sie dann die Ärzte gesehen, wie sie so Bildreihen anschauten. Sie müssen aber wissen, das sind original gar keine Bilder, sondern das sind Magnetresonanzspektren. Und sehr unterschiedliche Auszüge werden dann so dargestellt, dass der Arzt sie sieht wie ein Bild, als Bild wahrnimmt. Das heißt, es ist eine Visualisierung von etwas vollkommen Abstraktem. Ein Magnetresonanzspektrum. Warum ist das ein Bild? Das ist kein Bild. Wir stellen es so dar, dass der Arzt damit etwas anfangen kann. Und wir stellen es ähnlich dar wie ein Röntgenbild. Warum? Weil der blöde Arzt Röntgenbilder kannte. Und er, ja. Und wir mussten ihm etwas anbieten, was ähnlich aussieht wie etwas, was er schon kennt. Und dann haben wir das halt gemacht. Und darum arbeitet alle Welt heute mit Bildern, also aus Magnetresonanztomographen. Und es ist eine dem Menschen zugängliche Form der Darstellung von abstrakten Sachen. Und das ist einfach die Macht. Die zweite Macht ist dieses Imaginieren. Es liegt auch wieder an Ihrem Gehirn. Sie sind evolutionär eben darauf getrimmt, sehr, sehr viele Bildinformationen zu extrahieren, zu erkennen und so weiter. Und manchmal nutzen Sie auch die Möglichkeit, Erinnerungen als Bild zurückzuholen und dann wieder neu zu interpretieren. Das heißt, Sie imaginieren etwas. Und das ist die ganze Kraft, die da drin steckt. Ich kann meine Gedanken nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildern an Sie übertragen. Und Sie verstehen das wieder. Okay? Und zwar, weil unser visuelles System ähnlich funktioniert. Und Sie, jeder Mensch kann sehen, aber nicht jeder Mensch kann gute Abbildungen erzeugen. Sie als Computergrafiker wollen aber die Werkzeuge dafür entwickeln, dass jeder Mensch gute Abbildungen erzeugen kann. Nicht nur so ein paar talentierte Artists. Okay. Und das ist das eigentlich Wichtige. Aber ich will es Ihnen eigentlich ganz deutlich vor Augen führen. Normalerweise, also wer jetzt schon mal in dieser Veranstaltung war, der darf jetzt nichts sagen, weil dann sonst der Spaß vorbei. Aber ich verspreche jedem, der neu ist und ich, wenn ich das erkenne, dass neu ist, der mir sagt, was er hier sieht und das ist richtig, dem verspreche ich dann schon eine Flasche Sekt oder Wein, darf er sich aussuchen, oder eine Cola, wäre für mich auch günstiger. Also was sehen Sie hier? Das sehe ich auch, Meister. Ja, aber so sieht es ganz aus, so sieht es auch aus, wenn Sie dieses MRT betrachten. Ja, Sie haben eine Idee.
Ja, ich würde sagen, es ist einfach eine interne Darstellung für ein Bild.
Okay. Mhm. Ja, Sie haben recht. Es ist eine interne Darstellung für ein Bild. Was sonst? Okay, habe ich Excel gequält? Excel hat mir das gegeben. So, wissen Sie jetzt mehr? Ich glaube nicht. Nur wenn Sie jetzt ganz klug wären, sind Sie ja nicht. Aber dann würden Sie solche Auffälligkeiten hier erkennen. Hey, diese Zahl. Okay. Ja, Pi, ja, okay. Ja, einen Kreis sehe ich auch, aber... Also ist nicht so richtig erfrischend. Habe ich auch mit Excel gemacht. Sind wirklich original diese Daten dargestellt, also nicht, ja? Okay. Ja. Und in Wirklichkeit ist es das. ist nichts anderes als die Wertetabelle einer 2D-Sync-Funktion. Und Sync steht für Sinus x durch x. Also Sync von x gleich Sinus x durch x. So. Das heißt, das ist so eine gedämpfte und dann in 2D noch, das ist natürlich das, was ich falsch gemacht, also oder wo ich Sie mit irritiert habe. Das ist Sinus x durch x mal Sinus y durch y. Also Sinc von x, y. Okay, so eine einfache Funktion, wenn Sie das aber als Daten kriegen, ist es wirklich richtig schwer, das zu verstehen. Also verstehen Sie nochmal das Problem der Visualisierung. Die Naturwissenschaftler kriegen nur dieses, das messen sie. Und da sollen sie jetzt was interpretieren. Okay? Und dann fangen sie an, auch durch Exploration, das heißt mal versuchsweise was zu visualisieren. Hier könnte man schon was sehen. So ein richtig guter Physiker oder so, der könnte sagen, okay, da sind doch irgendwie Sinusfunktionen ineinander verwoben. Also irgendwie sind das doch gedämpfte Sinusfunktionen. Das könnte man schon interpretieren hier. Da muss er aber drauf kommen, um dann die richtige Visualisierung zu machen. Und so sieht halt die richtige Visualisierung aus. Das ist das Problem der Visualisierung. Dieses zu finden. Und da müssen wir bei helfen, da müssen wir bei unterstützen. Und da gibt es dann viele Sachen, auch vieles, was wir gemacht haben hier. Und das sind so Visualisierungen von so einem Ultraschallmikroskop. Also man kann mit Ultraschall eben auch mikroskopieren, nicht nur mit Licht. Dann kriegt man da so, das ist eine Zelle, so Zellenberge raus oder Reaktions- und Diffusionssysteme und so weiter. Wir haben uns eine Weile auch, das ist der Daniel Abawi, der ist jetzt Prof in Saarbrücken, der hat hier rumgemacht mit diesen AR- und VR-Geschichten. Was ist hier überhaupt das Interessante? Das Interessante ist, dass das ein Foto ist und dass dieser Ball da richtig eingebaut ist, also richtig verdeckt wird durch die Tasse, okay, und also das Buch verdeckt und von der Tasse verdeckt wird. Also gar nicht so ganz, ganz, ganz trivial, okay. Animation, also werden wir sehen, dass wir ab nächsten Sommersemester Animation wieder anbieten, ist was ganz, ganz Spannendes, ist nämlich die bewegte Grafik erzeugen. Dazu zeige ich Ihnen gleich noch ein Beispiel. Nennt man aber einerseits das Produkt, nennt man Animation, das ist die Animation. Ich habe eine Animation gemacht. Ja. Man nennt aber Animation auch die Gesamtheit der Methoden zur Erzeugung synthetischer Bewegtbilder. Okay. Und dann möchte ich Ihnen da eine kleine Animation zeigen, weil als Computergrafiker sollten Sie die kennen. Warum ist jetzt kein Ton? Ha? Zu Hause hat er immer mit Ton gemacht. Ha? Ja, der Ton wird ausgegeben. Also entweder sehen Sie das Bild. Ist gut, wenn man einen cleveren Kameramann hat. Ne? Er hat recht. Ja, schade. Okay, anschauen können wir es uns trotzdem. Mit Ton ist es wesentlich besser, das zeigt eben auch die Bedeutung des Tons. Das ist die Geschichte dieser Lampe. Einfach die Mama-Lampe, die offensichtlich mit der Babylampe spielt. Ist keine Sprache im Original dabei, ist nur, jetzt würden Sie hören, wie ja, ist die Erde platt. Okay. Das Schöne ist, ich habe Sie ja jetzt so ein bisschen beobachtet, soweit ich sehen konnte. Die meisten haben geschmunzelt, haben sich irgendwie gefreut. Warum? Das ist eine vollkommen banale, blöde Geschichte, oder? Ja? Genau. Sie alle haben da das kleine Baby drin gesehen, ja? Dieses zu beschützende Baby, und Sie haben sofort die Szene erkannt, genau, Sie haben sofort wieder menschliche Züge erkannt. Und gemacht hat das der John Lasseter, also einer der großen Animationsregisseure. Und das war 1986, das war der Einstiegsfilm, mit dem sich diese kleine Firma Pixar, ich weiß nicht, ob Sie die schon mal gehört haben, aber bekannt gemacht hat, die bis heute, die jetzt zum Disney-Konzern gehört und bis heute eigentlich mit dieser Art, mal gucken, ja, so wollte ich es ja. Jetzt wird er wahrscheinlich erst wieder umschalten. Blöd Ding. Genau. Ja, und das ist eben auch, das ist tatsächlich auch Computergrafik. Gucken Sie, ob die Bilder noch stehen da in dem Video, ob er wieder synchronisiert hat. Ja, John Lasseter 1986 ist jetzt fast 30 Jahre her, dass man das erzeugt hat. Und das ist natürlich immer noch eine Kunst, aber damals alles von Hand, ganz von Hand animiert. Wir arbeiten natürlich daran, dass man bestimmte Bewegungsformen dann eben automatisch erzeugen kann. Ja, und das würde in Animation gelehrt werden und dann auch verstanden worden. Übrigens, da in dieser Serie gab es dann sehr viele Filme, vielleicht haben Sie das einem gehört, aber Sie erkennen immer, ganz bewusst geht man hier nicht auf Fotorealismus, sondern man bleibt wirklich im Cartoon-Business stecken. Weil für Sie wäre es überhaupt nicht mehr so interessant und so nett, würde man es fotorealistisch zeigen. Sie können sich überhaupt mal überlegen, was bei Ihnen passiert, wenn Sie eine Karikatur von Helmut Kohl sehen. Typischerweise diese Birne. Oder von Angela Merkel, jetzt ohne Umschreibung, weil Sie das ja alle kennen. Warum erkennen Sie das sofort? Ja, okay. Und das ist natürlich die Kunst, das herauszuarbeiten. Und ja, das ist eigentlich auch das, was Computergrafik so spannend macht. Eigentlich müssten Sie mindestens 3 oder 4 Studiengänge gemacht haben, um wirklich hier perfekt zu werden. Kann ich natürlich jetzt in 3 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung nicht erreichen. Aber das reicht natürlich von dem ganzen Software-Ergonomie und Software-Engineering-Kram bis zur Hardware. Für Sie ist das selbstverständlich, dass das hier rauskommt, dass das funktioniert auf einem Laptop. Für mich war das überhaupt nicht selbstverständlich. Als ich anfing mit Computergrafik, hatten wir in der ganzen Gruppe, wir waren 20 wissenschaftliche Mitarbeiter, hatten wir ein Raster-Display und ein Vektor-Display. Also, verstehen Sie jetzt nicht genau, aber wir hatten genau ein Gerät, das so etwas Ähnliches viel schwächer machen konnte wie dieser Laptop. Und als dann die erste Maus kam, verrückterweise kam mit der Maus auch gleich das erste Computerspiel. Und das war, wie heißt denn das? Dieses, wo immer so Monster. Pac-Man, genau. Pac-Man kam damit. Und wir haben so viel Pac-Man gespielt, dass wir innerhalb von einem halben Jahr 8 Mäuse verbraucht haben, weil die alle kaputt waren. Weil die für diese Art von Dauerbelastung noch nicht gebaut waren. Aber unser Chef hat das damals alles bezahlt. Es gibt auch noch viele Relationen, die Sie noch wissen sollten, wollen wir jetzt nicht sehen. Es gibt aber einen Foliensatz, der auch in der Lernplattform, so wie diese Luxor Junior auch ist. Und den sollten Sie wirklich, tun Sie sich den Gefallen, schauen Sie sich ihn mal durch. Der heißt Meilensteine der Computergrafikentwicklung. Und das ist ja wirklich blöd. Also ja, ich weiß ja. Aber PowerPoint stellt es immer wieder um. Ich stelle es jetzt mal nicht um. Und er zeigt eben, wann bestimmte Sachen passiert sind. Also den Begriff Computergrafik gab es natürlich nicht vor 1960. Wie auch? Selbst 1960 nannten die meisten Deutschen den Computer nicht Computer, sondern Rechner, das waren die Profis. Elektronenhirn! Ja! Sie sind hier in einem Bereich der Informatik, die nicht von Lügen geprägt ist. Niemand hat 1960 gedacht, dass man das mit Computergrafik erreichen würde, wirklich niemand. Man hat aber geglaubt, automatische Sprachübersetzung wäre etwas, das kriegen wir innerhalb von 10 Jahren hin. Ja, denkst du, eine der großen Lügen der Informatik. Nichts davon ist wahr geworden. Ein virtuelles Auge, so gut Szenen wahrzunehmen wie ein menschliches Auge, das kriegen wir innerhalb vielleicht von 20 Jahren hin. Nix da. Nicht mal heute. Natürlich wissen wir viel mehr. Aber wenn eine Technologie wirklich das gehalten hat und viel mehr gehalten hat, als versprochen war, dann war es die Computergrafik. Also der Begriff stammt von William Vetter und so zieht sich das dann hier durch. Viele interessante Bilder. Also die Google Glasses gab es auch schon 1965. Sahen ein bisschen blöd aus, aber die Maus sah ja auch ein bisschen blöd aus. Okay, da sehen Sie dann auch sehr, sehr viele, da sehen Sie eigentlich alles, was Computergrafik ausmacht. Und the bad news ist, dieser Kram ist leider Mathematik. Okay? Und auch das müssen Sie ein bisschen verstehen. Ich sage jetzt mal ein bisschen. Okay? Ah, das ist noch interessant. 1972 das erste wirklich als Blockbuster sich entwickelnde Videogame. Und was war es? Pong. Und das Schöne ist, das finden Sie heute noch auf wie vielen Smartphones. Ja? Also wirklich gute Ideen bleiben einfach. Okay, ich schalte das jetzt mal ab. Sie haben die Folien, tun Sie sich selbst den Gefallen. Sie haben auch immer Literaturreferenzen dabei. Sich das mal ein bisschen anzuschauen und ein bisschen daran zu freuen, was es da gibt. Okay, was mache ich jetzt? Ich muss Ihnen ja noch erzählen. Sie sind ja nur deshalb so lange hier geblieben, weil Sie wissen wollen, wie das mit den Übungen und Prüfungen und so ist. Aber haben Sie auch recht. Müssen wir jetzt zukommen. Aber was merken Sie jetzt? Sie haben einen Gegner, aber einen sehr wohlmeinenden Gegner, der nur das Beste für Sie will. Nämlich, dass Sie das irgendwann auch mal so gut verstehen, wie ich meine es zu verstehen. So, jetzt mache ich das hier. Okay. Nur wenn ich das jetzt umstelle, habe ich kein Problem. Nur wieder, dass ich muss mal damit spielen. Los. So. Okay, und so gibt es viele weitere Sachen. Also, wenn ich Ihnen die Allein die Technologie, auch das war eine wichtige Technologie, dieser Fahrsimulation, dieser Sichtsimulationen, das waren früher, also als ich so anfing in den 80er Jahren, waren das noch wirklich Schränke von Elektronik. Das waren 10 Meter Elektronikschränke, um solche Bilder in Realzeit zu erzeugen. Okay. Ja, eigentlich war das nur für Sie gedacht, weil ja jetzt gerade Ostern ist. Natürlich war da kein Gentechniker bei, aber Computergrafik. Gut. Was sind so ganz aktuelle Forschungsthemen? Okay. Als ich das geschrieben habe, und ist auch immer noch ein bisschen Raytracing auf Grafik-Hardware, aber seitdem die GPUs eigentlich der Rückkanal der GPU von der GPU zur CPU auch genauso schnell geworden ist, läuft Raytracing auf den GPUs eben auch sehr, sehr gut, auch in Hardware, also man braucht keine spezielle Hardware mehr. Ich sagte schon, Haut, Haare ist immer noch ein Problem und es liegt daran, dass wir eben hier Subsurface Scattering haben, also Licht dringt ein in Objekte und kommt an einer anderen Stelle wieder raus. Und das mögen wir eigentlich nicht, weil wir wollen immer so lokale Modelle. Da kommt Licht rein und so wird es reflektiert und dann ist es für uns in Ordnung. Dass es aber an einer anderen Stelle wieder rauskommt, ist einfach bösartig. Also diese reale Natur ist bösartig zu uns und darum ist das ein Problem. Dann gibt es das physikalisch basierte Rendering, da gibt es immer noch mehr zu tun. Es gibt auch eine Bewegung, die sagt, okay, ist doch eigentlich scheißegal, wie das mit in der Physik so genau passiert. Hauptsache, das sieht gut aus und sieht realistisch aus, das reicht doch. Dann würden wir zum Appearance Modeling kommen. Und da gibt es so einige Bereiche und gerade jetzt wieder zum Beispiel das, was der Daniel macht, der dann auch die Übung betreuen wird, komme ich jetzt sofort zu, ist eben wirklich große Datensätze mit Anzahl der Punkte, was weiß ich, 500 Millionen, 5 Milliarden Punkte. Jetzt stell das mal in Realtime dar, sodass man sich das anschauen kann. Ja? Also Big Data ist auch bei uns ein großes Problem heute. So, das ist jetzt die Übersicht. Sie sehen, wir sind hier, Prolog und Einführung und ich bin tatsächlich in 20 Minuten fertig, versprochen. Nächstes Mal Grundlagen des digitalen Bildes, dann schauen wir uns die Geometrierepräsentationen an, dann schauen wir uns an, wie mache ich das, dass ich diese Kugel oder diesen Kreis von da nach da verschiebe. Dann, was ist eigentlich Perspektive? Ja, ich sehe sie natürlich perspektivisch. Wie ist das wirklich? Perspektive, dazu gehört eben auch die Verdeckungsrechnung. Sie verdecken ihn, er verdeckt den weiteren und so weiter. Sind weiter vorne, sind also zu sehen, das hintere ist nicht zu sehen. Die Visibilitätsrechnung. Dann dieses Modell hat viele Probleme. Wir können es zwar nicht anders machen, wir wollen auch nicht davon weg, aber es erzeugt Treppenstufen im Bild. Das Blöde ist, dass Ihr visuelles System, die Evolution, ja nicht wusste, dass wir so mal Displays bauen, ist hyperempfindlich für diese sprunghaften Veränderungen. Und die sehen wir sofort, und zwar negativ als Bildfehler. Also müssen wir wieder was tun. Das ist das Anti-Aliasing. Wir müssen hier ein bisschen grau machen. Dann ist die Linie zwar dicker, aber sie sieht besser aus, glatt aus. Und dann ein Kapitel, da möchte ich Sie noch darauf hinweisen, das werden Sie dann sehen, das werde ich auch mehrfach ankündigen, nämlich das Thema Farbe. Ursprünglich hatte ich für das Thema Farbe eine Vorlesung geplant und weil es vielleicht mein Lieblingsthema ist, bin ich nie mit einem Vorlesung ausgekommen, habe immer zwei oder drei gebraucht. Und ich konnte ein ganzes Semester darüber erzählen. Aber okay, so lange wollen Sie ja nicht zuhören. Aber allein um das Wichtigste mitzukriegen, habe ich mir diesmal gedacht, dann machen wir das einfach in Form eines Inverted Classrooms. Was heißt das? Ich stelle vorher, so zwei, drei Wochen vorher, kleine Videostrips, so 10 bis 15 Minuten, ins Netz und ich bitte Sie, fordere Sie auf, zwinge Sie, weil ich mache sonst nicht weiter in der Vorlesung, sich die anzuschauen. Die erklären alles das, was man so in Farbe, über Farbe wissen sollte, in kleinen Portionen. Dann gebe ich Ihnen ein paar Aufgabenblätter und genau dieses Aufgabenblatt mit all den Erklärungen besprechen wir dann hier in der Vorlesung. Ja? Und derjenige, der die Übung leitet, der Daniel Schiffner, der ist ja ein lieber Mensch, der würde das vielleicht nicht aushalten. Ich halte das aber aus. Wenn Sie mir dann keine Fragen stellen oder keine Vorschläge machen, dann passiert halt nichts. Das Problem ist wirklich, es hat so viele Facetten, dieses Thema Farbe, dass wir es einfach vernünftig behandeln müssen. Und wir versuchen es mal hier. Ich werde Ihnen noch genau sagen, was zu diesem Konzept Inverted Classroom gehört. Macht Ihnen bestimmt auch Spaß. Das Einzige ist, Sie werden in dieser Zeit ein bisschen Zeit zum Anschauen der Videos einplanen müssen. Tun Sie das nicht, haben Sie nichts von diesem Classroom, was da stattfindet. Dann kommt noch Classic Shading, die ganzen GPU-Shader. Warum ist das heute so schnell und so gut? Dann Texturen. Das sind diese Unreinheiten, diese Hautunreinheiten, die so wichtig sind, damit nicht alles aussieht wie Plastik oder hochglanzpoliertes Metall. Und dann last not least die globale Beleuchtungsrechnung. Und eigentlich ein Lieblingsthema, was ich aber jedes Jahr gestrichen habe, waren die grafischen Systeme, weil ich immer die Zeit für die Farbe verbraucht habe. Okay, aber Sie sollten wissen, woher die Power kommt, die in den heutigen Systemen drinsteckt. Also was in der Hardware macht es so powerful, so mächtig, dass wir das erreichen können, was wir heute können. Okay, also Sie sehen, es gibt eine Übung dazu. Diese Übung findet ab nächster Woche direkt im Anschluss an die Vorlesung statt, also Viertelstunde später dann. Immer Viertel nach zwei. Wenn ich mir diese Gruppe jetzt hier wieder anschaue, dann wird das nicht in einer Übungsgruppe gehen. Dann werden wir wieder zwei Übungsgruppen einteilen müssen. Das macht der Daniel dann nächstes Mal mit Ihnen. Ja? Gut. Normalerweise ist die Übung geplant in der Robert-Meyer-Straße 10, das ist der Mathe-Turm, Raum 612. Aber wahrscheinlich werden es wieder zwei Gruppen. Warum ist die Übung so wichtig? Weil alles das, was ich Ihnen hier erzähle, das klingt dann einfach logisch. Ja. Es ist aber so wie bei der Haut. Es dringt nicht ein in Ihr Gehirn. Es bleibt an der Oberfläche. Nichts klingt falsch, nichts könnten Sie sagen, okay, was hat er uns denn da wieder erzählt? Aber es ist nicht verdaut. Okay, das Gleiche würde, wenn ich die Vorlesung, ich könnte die auch von den Algorithmen stärker von den Algorithmen her aufziehen. Also wie läuft der oder derjenige Algorithmus ganz besonders? Schnelles Vergessen ist einfach garantiert. Es ist so. Das heißt, das Einzige, was wirklich hilft, ist, es theoretisch und praktisch zu machen, und das passiert in der Übung. Die Übung wird geleitet von Daniel Schiffner. Übrigens, diese ganze Veranstaltung wird begleitet von einem Moodle-Kurs, in dem Sie alle Folien, alle Aufgabenblätter, alle Videos und so weiter finden. Moodle, wer kennt Moodle nicht? Wie sind Sie denn bisher? Sind Sie Masterstudent? Okay. Gut, dass Sie Kommilitonen haben. Sehen Sie, da sehen Sie, wie wichtig es ist, eine Lerngruppe zu bilden. Ja, ich habe, genau, Sie hatten schon gefunden und ich habe den heute Morgen eingerichtet und dachte, ich hätte ihn freigeschaltet, aber ich glaube, ich habe ihn nicht freigeschaltet. Ich mache es jetzt gleich nach der Vorlesung, dass Sie sich selbst registrieren können. Ja? Und würde Sie bitten, das nach Möglichkeit bis nächste Woche Mittwoch zu machen. Da ist dann nicht absolute Deadline. Deadline wäre dann am übernächsten Wochenende. Aber Sie können sich da eintragen. Die Aufzeichnungen, die Links auch finden Sie da. Sie müssten sich jetzt eigentlich nichts merken, außer moodle.sd. Also das ist das, was Sie sich vielleicht aufschreiben müssen. .sd.uni-frankfurt.de. Und von da aus in das Sommersemester 14, in den Fachbereich 12, Name dieser Veranstaltung suchen, draufklicken, registrieren. Das sollte ab etwa einer Stunde nach dieser Veranstaltung möglich sein. So. Wenn Sie sich ein bisschen zusätzlich damit beschäftigen wollen, auch mit den E-Lectures und so weiter, dann schauen Sie nach diesen beiden Büchern. Das sind wirklich, die sind ein bisschen verschieden, nämlich von Peter Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, und von Möller und Haynes, das sind zwei Menschen, das ist nicht einer, habe ich ein bisschen unterschiedlich geschrieben, Real-Time Rendering. Sind beides zwei sehr gute Bücher. Das Real-Time Rendering ist allerdings gut 1000 Seiten. Mit anderen Worten, es steht mehr da drin, als wir hier machen können. Peter Shirley, die Fundamentals, haben auch gut 700 Seiten. Gibt es in der Bibliothek hier, müssen Sie also nicht unbedingt kaufen. Beide kosten so zwischen 70 und 100 Euro. Sind aber wirklich gute Bücher. Übrigens, das ist das neue Buch, also seit 2008 schon. Das war das alte und das sind die Fundamentals, dieser Tiger. Frage, gibt es nichts auf Deutsch? Ja, es gibt was auf Deutsch, aber nur Schlechtes. Oder Veraltetes. Und ich werde mich auch nicht mehr aufraffen, da noch was zu machen. Vielleicht ein paar schöne Videos. Das schön. Es gibt hier noch interessante Online-Ressourcen, wo Sie das eine oder andere Thema eben nachvollziehen können. Und falls es noch Fragen gibt, ich sitze in der Robert-Meyer-Straße 10, auch in diesem Mathe-Turm im 6. Stock, im Raum 612. Würde Sie aber bitten, mit Frau Geuner einen Termin zu vereinbaren. Was gibt es sonst noch in diesem Semester, im Sommersemester 14? Es gibt BCG vom Meester. Warum waren nämlich aber eigentlich einige Leute zu spät gekommen? Wegen welcher Veranstaltung? Ich würde es nur gerne wissen, vielleicht können wir das noch auseinanderschieben. Bitte? Betriebssysteme. Okay, ich spreche mal mit Herrn Brause, ob er um 17:30 dann versuchen kann, Schluss zu machen, damit Sie dann hier rüber wechseln können. Wo ist das? Im
das ist doch komplett parallel, oder? Das ist
ja, danach ist auch die Übung, also wahrscheinlich wird er da.
Okay. Ja, es ist egal. Ich habe da irgendwann mal die Datenbanken weggeräumt, dann war es in Ordnung. Dann habe ich den Meester, haben wir uns geteilt. Ja, und jetzt kommt der Brause da rein, weil er sieht, da ist ja noch was frei. Ja, ja, okay, mal gucken. Meester läuft parallel Advanced Rendering beim Hans Josef. Auch das ist möglicherweise interessant für Sie, wenn Sie noch was suchen. Oder auch ein Seminar beim An Wong. Warum steht da so wenig fürs nächste Wintersemester? Naja, weil wir einfach meine Situation ist, ich habe jetzt 5 oder 6 Jahre PRG 1 und EDR gemacht, also Einführung in die Programmierung. Und eigentlich hätte ich mal gerne, dass das ein Kollege übernimmt. Aber wie das so ist, Kollegen sind zickig. Die Männer sollten nicht lachen, sind viel zickiger als die meisten Frauen. Und bisher hat sich noch keiner bewegt. Das Schöne ist, jeder sagt, ja, das kann ich, das habe ich in Heidelberg schon 1000 Mal gemacht. Ja, nächstes Semester. Nee, da, ausgerechnet nächstes Semester natürlich nicht. Und ich verrate es Ihnen, ich mauere jetzt mal so ein bisschen und es wird irgendwas rauskommen. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe und ich mag auch nicht 16 Veranstaltungsstunden im Wintersemester machen. Das ist weder gut für Sie noch gut für mich. Aber es kommt noch was dazu und sobald ich das weiß, sage ich Ihnen das. Okay, das wären dann Empfehlungen. Ich habe alle anderen guten Empfehlungen rausgestrichen, sondern nur die, die wirklich stattfinden. Und damit bin ich tatsächlich am Schluss. Und Sie glauben nicht, 10 Minuten zu früh, wird nicht wieder vorkommen, versprochen. Haben Sie denn noch Fragen? Ich sage noch was zur Prüfungsmodalität gleich. Okay, in Java. Müssen Sie sowieso kennen. Okay, so, dann sage ich Ihnen jetzt mal Tschüss. Die nächste Vorlesung ist das digitale Bild. Ich würde Ihnen aber raten, mir noch ein paar Minuten zu geben, um über die Prüfungsmodalitäten zu sprechen, weil das ist für Sie noch wichtig. Aber das machen wir unter uns und schalten damit den Kameramann jetzt aus. Dankeschön.